herzlich willkommen bei Das. Heute mit Bettina Tietjen.
Einen wunderschönen guten Abend. Schauspieler sind alle dumm und unglücklich und außerdem gibt es zu viele. Mit diesen Worten hat ihr Onkel in ihrer Jugend versucht, sie von diesem Beruf abzuhalten. Hat nicht geklappt, zum Glück, denn heute gehört sie zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen ihrer Generation. Ob komisch, tragisch, sensibel, ob laut oder leise, ihre Rollen sind immer charakterstark. Aglaja Szyszkowitz zu Gast auf dem Roten Sofa. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Aglaja, wenn du hier im Norden bist, speziell in Hamburg, hast du so ein bisschen Heimatgefühle? Du hast ja mal ein paar Jahre hier verbracht.
Ja, also mich hat es gerade im Flugzeug, also wie ich da in Hamburg gelandet bin, total geflasht. Weil ich wirklich, ich habe hier 7 Jahre gelebt, ich habe hier meinen ersten Sohn bekommen. Und ich habe sehr gerne hier gelebt. Und das hat mich total erinnert plötzlich. Ich war jetzt auch schon längere Zeit nicht mehr da. Diese Hamburger Häuser und dieses spezielle Hamburg-Feeling. Ich bin dann immer im gleichen Hotel da unten am Hafen. Und das hat mich sehr an damals erinnert. Ich habe gleich ein bisschen geweint.
Ja, ehrlich. So
ich habe gleich meinem Sohn ein Foto geschickt und so, der hier geboren ist. Ja, also das flasht mich schon, hierher zu kommen.
Und jetzt im Frühling ist es natürlich besonders schön. Und hast du so einen Ort, wo du dann immer hingehst, wenn du hier bist? So einen Lieblingsplatz?
Ja, ich war an diesem, wie heißt das, diese Perle da unten.
Strandperle.
Strandperle, genau. Da war ich immer. Und da habe ich gestillt und da war ich spazieren und da bin ich wahnsinnig gern.
Ja, Strandperle, also für die, die es nicht kennen, ist natürlich, also es ist Kult hier in Hamburg. Das ist so ein kleiner Kiosk an der Elbe.
Das täglich live um 18.45 Uhr im NDR Fernsehen.
Ja, Aglaja, bei dir hat man nicht das Gefühl, dass du Probleme hast, Rollen zu bekommen. Ich glaube, du musst eher Rollen ablehnen. Das hört man ja häufiger von Schauspielerinnen in unserem Alter, sag ich mal, dass das dünner wird, das Angebot. Darunter hast du nicht zu leiden, ne?
Es läuft ganz gut. Ich habe ganz gut zu tun. Ich habe letztes Jahr 4 Filme gedreht, sehr schön. Ich drehe gerade in Aussee, im Salzkammergut, einen Film, das sind mehrere Teile, das ist der 6. Teil davon. Das ist eine Romanverfilmung von einem steirischen Autor, dem Herbert Dutzler. Und das heißt Der letzte Stollen. Und das ist so ein bisschen mit Lokalkolorit, so ein Krimi über Morde im Ausseerland mit einem sehr witzigen Hauptdarsteller, einem etwas langsamen Dorfpolizisten, und ich bin seine Frau und spiele auf Obersteirisch. Und das reizt mich immer besonders, wenn ich ein bisschen in eine andere Sprachidiom reinschlüpfen kann. Und das muss ich richtig trainieren, richtig mit Sprachcoach, weil ich ja nie wirklich gut steirisch gesprochen habe.
Wie klingt denn steirisch?
Ja, also das Untersteirisch, das klingt so, dass du so böllst du so, das schiebst immer der Unterkiefer so vor. Und das Obersteirisch ist ein bisschen salzburgerisch, das ist dann... Das kann ich jetzt gar nicht so ganz schnell, so ganz genau nachmachen, aber das ist ein bisschen, es ist weicher als das, also, und es ist schöner als das Untersteirisch.
Ja.
Und genau.
Klingt schön, sehr melodisch für mich. Also du bist morgen Abend im ZDF zu sehen, Zimmer im Grünen, auf Hochdeutsch, aus der Reihe Herzenswege. Ja. Ist es ein Familienkonflikt, kann man das so beschreiben? Du bist die Stiefmutter, du kommst in die Familie rein und es gibt Probleme mit der Tochter.
Also es ist ja eine Reihe, das ist ja schon vor mir da gewesen und hieß, glaube ich, Unterm Apfelbaum. Und jetzt geht es wieder um dieses Dorf Krachgarten, wo die Autorin selber eben auch lebt. Das ist eben, ursprünglich hieß der Titel auch Krachgarten, das fand das ZDF aber dann nicht so sexy. Jetzt heißt es eben Zimmer im Grünen. Und es geht darum, dass in diesem Dorf, also unsere Geschichte ist ein Generationenkonflikt. Ich bin die zweite Frau eines sehr dominanten Fabrikbesitzers. Der hat eine Taschenfabrik und seine Tochter kommt, weil er einen schweren Schlaganfall erleidet, zurück ins Dorf und trifft auf die Stiefmutter, die sie nie mochte. Mhm. Und die beiden Frauen müssen sich arrangieren, weil es darum geht, diese Firma einfach weiterzuführen. Die müssen sich arrangieren und schauen, was passiert mit dieser Firma in Zukunft. Kommt der Mann zurück oder nicht? Und das ist ganz schön erzählt. Und ich hatte eine sehr gute Partnerin. Ich mochte die sehr gern, die Janina Faust, mit der ich gut zusammengearbeitet habe. Und ja, es ist eine sehr schöne, ich denke, was viele Leute kennen, Generationskonfliktgeschichte.
Und der Moment, den wir uns ansehen, ist sehr emotional und sehr berührend. Da treffen eben diese beiden Frauen in einer bestimmten Situation aufeinander. Zimmer im Grünen, hier ein Ausschnitt.
Lisa. Ich habe mich nicht an deinen Vater rangemacht, das hätte ich nie getan. Dein Vater hat mich geradezu belagert. Schon wenige Wochen nach Julians Tod. Du weißt, was er für Tempo hat, wenn er etwas wirklich will. Ich habe ihm gesagt, er soll das lassen. Ich meine, er war aber ein Chef. Der Mann meiner besten Freundin, völlig unmöglich. Aber er hat nicht aufgegeben. Irgendwann wusste ich nicht mehr, wogegen ich mich eigentlich wehre. Und dann hat er es mir erzählt, dass sie gesagt hat, dass wir so gut zueinander passen und dass sie beruhigter gehen kann, wenn sie weiß, es gibt vielleicht eine Perspektive. Und auch damit du nicht so alleine bist, mit ihm und eurer Trauer.
Ja, es ist schon ein sehr intensiver Moment. Also wenn du so eine Rolle spielst, gerade wenn es um so einen Familienkonflikt geht, sind das die Rollen, für die du eine Familienaufstellung dann machst? Habe ich gelesen, dass du das gelegentlich tust?
Also ich komme aus so einer Therapeutenfamilie. Meine Mutter ist Psychotherapeutin und drei meiner Tanten. Also ich bin wirklich inmitten einer Therapiefamilie aufgewachsen, die alle immer irgendwelche guten Tipps hatten. Auch wirklich gute Tipps. Also ich schätze die sehr. Und diese Familienaufstellung ist ja eine gängige Methode, um einfach mit etwas besser zu verstehen von einem Menschen. Also wir sind ja geprägt auch davon bin ich zutiefst überzeugt, dass die Generationen vor uns Einfluss auf unser Leben haben. Deswegen ist ja auch für mich die Familienaufstellung total spannend gewesen, zu schauen, was spielen meine Eltern, Großeltern, vielleicht sogar Urgroßeltern für eine Rolle in meinem Leben. Und das kannst du eben auch mit Figuren machen. Wenn du eine Figur spielst und irgendwie schauen willst, was hat die für Beziehungen zu der Generation davor oder in dem Fall, also ich habe es jetzt bei der Rolle nicht gemacht, weil dazu hatte ich zu wenig Futter und bin ich anders angegangen. Aber bei anderen Rollen habe ich das gemacht und dann kannst du das eben aufstellen. Du kannst es mit so Playmobil-Männchen machen oder du kannst es mit Klötzen machen oder du kannst es mit echten Menschen machen. Also es gibt auch Regisseure, die das eben in Vorbereitung eines Filmes mit den Schauspielern machen, die mitspielen. Und darüber bekommen die so eine Beziehung und so ein Gefühl zu den anderen Figuren im Film. Also, und das kann sehr helfen, wenn du beginnst. Weil du beginnst ja eigentlich immer bei Null, triffst auf den Schauspieler, hast ihn noch nie gesehen, hast dir irgendwas in deiner eigenen Biografie für die Figur überlegt. Und dann ist die Frage, ob das kompatibel ist mit dem anderen. Und das ist eine Möglichkeit, sich vorzubereiten, die ich spannend finde und eben immer wieder anwende.
Mhm. Und machen das alle Schauspieler denn gern mit sowas? Das geht ja auch in die eigene Substanz.
Nein, also das ist ganz unterschiedlich. Es ist ja so spannend, wie unterschiedliche Ansätze es bei Schauspielern und Schauspielerinnen gibt. Und das macht wirklich jeder anders und manche wehren sich dagegen und wollen das irgendwie gar nicht. Die arbeiten ganz anders und es ist ja höchst individuell. Ich frage immer wieder Kolleginnen, die ich toll finde, wie die arbeiten. Die Janina zum Beispiel habe ich auch gefragt, weil die diese tolle Weintechnik hatte, dass die wirklich in dieser Szene, die wir gerade gesehen haben, einfach immer wieder das so ihre Emotionen so gesteuert hat, dass sie immer wieder immer mehr und immer mehr und immer mehr diese Verzweiflung gewachsen ist und sie dann irgendwann geweint hat. Und das ist eine hohe Kunst.
Ja, ist mir aufgefallen.
Das ist eine Technik. Ja, ne? Ja. Und das finde ich faszinierend. Also ich habe immer schon viel gefragt, wie das andere Kolleginnen machen und so. Und jeder macht es auf seine Art und Weise. Mhm.
Und wenn du, wie du gerade sagst, in so einer psychotherapeutisch geprägten Familie aufgewachsen bist, was bedeutet das für einen jungen Menschen? Fängt man dann schon sehr früh an, sich selbst zu analysieren und sich so als Person zu hinterfragen?
Also ich habe schon früh angefangen, weil ich einfach auch sehr früh mehr wissen wollte. Ich wollte, wie ich 20 war, schon wissen, warum ich irgendwie so Schwierigkeiten habe, eine Beziehung länger zu halten und habe da meine erste Gesprächstherapie gemacht. Ich fand das wirklich eine Bereicherung, mehr über dich selber zu erfahren. Und je besser du dich kennst, glaube ich, desto reifer bist du auch in der Partnerschaft. Also weil du ja viele Dinge auch erlebt hast, die du dann verdrängt hast. Und was macht dich zu dem Menschen, der du wirklich bist? Wie formst du deinen Charakter? Und ich fand die Therapie immer schon eine spannende Möglichkeit, was zu lernen über mich selber. Mhm.
Und was hat dich davon abgehalten, selbst Psychotherapeutin
zu werden? Ja, das habe ich tatsächlich überlegt. Ich habe jetzt sogar eine Ausbildung, also mache gerade eine Ausbildung zum NLP-Practitioner. Also ich mache auch so eine Art Coaching-Ausbildung parallel zu dem, dass ich eben jetzt auch mehr, also ich coache Laienspielgruppen.
Ja.
Also wenn sich wer dafür interessiert, gerne melden. Ich coache Kinder in Vorbereitung auf Rollen. Ich arbeite in so Intensivworkshops mit Kindern, um die einfach mal ihre Scheu vor der Bühne zu nehmen. Oder, also ich mache viel, wo sich ja Psychologie und Schauspiel auch irgendwie überkreuzt, also ineinander greift. Weil es ja immer auch, wenn du jemanden auf die Bühne stellst und dem hilfst, selbstbewusst zu sagen, hallo, hier bin ich, ich bin der Marcel, ich bin 8 Jahre alt. Und das ist ja was sehr Psychologisches. Dann nimmst du ihnen die Angst zu nehmen und ihnen die Scheu vor der Bühne zu nehmen und sie ihren Körper und ihre Stimme entdecken zu lassen. Das ist ja höchst psychologisch und da kann man ja das wirklich anwenden.
Kann ich mir auch gut vorstellen, dass du einen guten Draht hast zu Kindern und denen dann auch Selbstbewusstsein gibst.
Ja, ich glaube, ich kann mich gut einfühlen in Menschen und das kommt mir in dem Fall halt sehr zugute.
Ja. Also morgen, nicht vergessen, Zimmer im Grünen, ob nun mit oder ohne Familienaufstellung, ein enger Familienzusammenhalt kann das Leben ja bereichern und auch erleichtern. Vorausgesetzt natürlich, man versteht sich gut. So wie das Geschwisterpaar in Wolfsburg, das seit Jahrzehnten gemeinsam ein Restaurant führt. Laura Klinghardt hat den beiden einen Besuch abgestattet.
Der alte Dorfkrug am Kanal in Wolfsburg. Das Geschwisterpaar Carsten Scheil und Heidrun Nekert hat ihr ganzes Leben hier verbracht. Ihre Gaststätte ist ein Familienunternehmen. Seit knapp 30 Jahren führen die Geschwister es in 4. Generation.
Meine Schwester kümmert sich mehr um das Hotel, um die Zimmer, um dass die Aushilfen eingeteilt werden. Ich kümmere mich mehr um die Küche und um das Geschäftliche, was so im Büro anfällt. Ich werde kräftig unterstützt von meiner Schwester, denn ohne sie würde ich das hier nicht schaffen.
Man lebt einfach für dieses Geschäft. Und das hält einen auch zusammen, weil jeder möchte, dass unsere Gäste zufrieden sind.
Den alten Dorfkrug am Kanal gibt es bereits seit 1874. Gegründet wurde er von den Urgroßeltern von Carsten Scheil und Heidrun Nekert. Schon in ihrer frühesten Kindheit haben die Geschwister hinterm Tresen und in der Küche mitgeholfen. Nicht nur deshalb ist der Familienbetrieb etwas ganz Besonderes für die beiden.
Oben war früher unsere Wohnung und ganz oben im Dachgeschoss ist auch noch eine Wohnung. Im mittleren Teil haben wir gewohnt mit unseren Eltern.
Diese Wohnung existiert heute jedoch nicht mehr, denn aus ihr sind mittlerweile Gästezimmer geworden.
Also wir haben 30 Zimmer, sind auch gut ausgelastet. 10 Doppelzimmer, die aber fast immer nur als Einzelzimmer vermietet werden, weil wir halt viele Monteure und IT-Leute von VW haben. Am Wochenende Familienfeiern.
Guten Appetit. Hallo.
Nicht nur zum Übernachten kommen die Leute gerne hierher, sondern auch wegen der deftigen deutschen Küche. Heute sind Stammgäste da. Sie haben eine ganz besondere Beziehung zu dem Geschwisterpaar.
Ich komme schon seit meiner Kindheit her. Wir haben nämlich schon zusammen in der Sandkiste gespielt.
Kennt ja die Eltern auch noch. Und das war immer ein Familienbetrieb hier. Und das ist schon was Besonderes. Gibt es ja auch nicht allzu oft.
Und das merken auch die Geschwister jeden Tag aufs Neue. Denn durch die gemeinsame Arbeit mit seiner Schwester weiß Carsten Scheil vor allem eines besonders zu schätzen.
Erstmal uneingeschränktes Vertrauen, denke ich. Wir wissen jeder, was der andere macht, auf Deutsch gesagt. Und wir haben beide das Ziel, eben gemeinsam diesen Betrieb immer, dass es immer gut läuft und dass die Gäste zufrieden sind. Das ist unser gemeinsames Ziel.
Auch privat verbringen Carsten Scheil und Heidrun Nekert viel Zeit miteinander, essen zusammen Abend, treffen sich zum Kaffee.
Ich denke, wir reden auch schon über die Gaststätte. Weil also Gaststätte machen, das ist schon ein Vollzeitjob. Man muss immer da sein. Das Telefon klingelt immer, öfters auch nachts, dass einer noch vor der Tür steht und sagt, ich will noch anreisen.
Viel Arbeit, für die es bislang noch keinen Nachfolger gibt. Zwar haben die Geschwister jeweils auch Kinder, doch die werden den Familienbetrieb wohl nicht weiterführen.
Ich habe gar nicht die Zeit, so richtig drüber nachzudenken. Es wird jetzt langsam nötig, dass ich mir Gedanken mache, wie die Sache hier weitergehen soll. Aber vielleicht gibt es ja irgendwie eine Tür, die aufgeht, die ich jetzt noch gar nicht sehe. Ich würde mir wünschen, dass es in irgendeiner Form hier weitergeht.
Ans Aufhören wollen die Geschwister trotzdem noch nicht denken und ihren alten Dorfkrug am Kanal noch so lange wie möglich weiterführen.
Wir beide schaffen schon eine ganze Menge. Und das weiß ich.
ganz süß, die beiden. Du hast ja drei Schwestern, Aglaya. Wie eng ist euer Familienzusammenhalt?
Der ist sehr eng. Also wir haben auch über die verschiedenen Herausforderungen der letzten Jahre mit meinem Vater und dem Auszug meiner Eltern aus dem Haus und das Ausräumen von dem Elternhaus und so, haben wir sehr gelernt, zusammenzuhalten. Wir haben eine Schwester, die ist Mediatorin, also die hat eine Mediatorenausbildung. Und die ist tatsächlich die, die dann, wenn die Wogen hochschwappen, weil wir andere drei sind sehr emotional und sehr auch neigen dazu, uns schnell aufzuregen. Und die glättet das dann immer ganz gerne. Die sagt immer, was war noch mal das Ziel unseres Gespräches? Worüber lasst uns doch mal zurückkommen auf das eigentliche Thema, wenn wir drei so... Und das ist sehr wertvoll. Ja, und ich habe einen engen Kontakt mit denen. Wir haben einmal im Monat haben wir so eine Familienkonferenz mit meiner Mutter auch. Und wir Schwestern haben viel Kontakt untereinander. Mit meiner jüngsten Schwester habe ich jetzt mehrere Projekte. Wir wollen eine Dokumentation zusammen angehen. Wir wollen ein Buch zusammen schreiben. Also die ist sehr kreativ auch. Und ja, wir gehen auf die Berge. Wir haben jetzt Pfingsten sind wir 2 Tage auf der Rax in Österreich, in einem Berg, also in einem Haus. Wie heißt das? Hütte?
Ja.
In Norddeutschland fällt mir nicht mehr ein, wie die österreichischen Hütten heißen. Das gibt's ja wohl nicht. Und ja, also wir sind sehr nah.
Ja.
Wir haben einen guten Humor miteinander.
Ja, kann ich mir vorstellen. Du hast gerade schon angedeutet, dein Vater ist ja in einem Heim. Mhm. Deswegen bist du auch unter anderem zurück nach Graz gezogen,
ja.
um näher bei ihm zu sein. Mhm. Wie kannst du das in deinen Alltag integrieren, dieses Kümmern? Das ist ja nicht so ohne, es ist ja zeitintensiv.
Ja, das ist sehr zeitintensiv und konfrontiert einen so mit seiner, auch mit dem, wo man herkommt, mit der Kindheit, der Jugend, dem, wovon man geprägt worden ist. Und ich habe so ein tiefes Bedürfnis auch zurückzugeben, was ich bekommen habe. Und ich habe jetzt, dadurch, dass die Kinder ausgezogen sind, Zeit auch, ihm Zeit zu schenken. Und ich gehe, wir haben so ein Ritual, ich komme immer und bringe ihm ein Eis mit. Und dann isst er das Eis und ich erzähle ihm aus meinem Leben und er fragt ein bisschen und dann habe ich ein Akkordeon in seinem Zimmer stehen. Dann spiele ich regelmäßig, ich frage ihn immer, welches Lied er will. Er sagt immer das Gleiche, dann spiele ich immer das gleiche Lied, es dunkelt schon in der Heide. Und danach spiele ich meistens irgendwie so fröhlichere Lieder. Oftmals, gestern sind wir dann in der Cafeteria gesessen, dann singt die ganze Cafeteria mit. Wenn es jetzt früh der Frühling wird, bin ich im Garten und dann kommen die verschiedenen Menschen mit den Rollstühlen aus allen Richtungen und stellen sich dann dazu. Und dann musizieren wir im Garten und die Menschen singen mit. Also das ist schon sehr, sehr berührend, weil du natürlich auch Geschichten begleitest und Menschen erlebst. Der ist jetzt 5 Jahre in dem Heim, die halt gekommen sind und irgendwann nicht mehr kommen.
Mm, mm.
Und es ist ein katholisches Heim, es sind Kreuzschwestern und darüber, das ist irgendwie auch ganz schön, weil so die Würde des Menschen im Mittelpunkt steht. Mm. Im Unterschied zu, glaube ich, anderen Heimen und da wirklich einfach darauf geachtet wird, dass das Leben hat einfach auch eine Würde hat, egal wie schwach und krank der Mensch ist und egal wie viel er noch mitbekommt. Und
mhm.
Ja, und die Auseinandersetzung damit, irgendwann sind wir gezwungen, uns halt damit auseinanderzusetzen. Man verdrängt es ja viele Jahrzehnte und irgendwann ist es einfach so weit, dass man halt sagt, jetzt muss man sich mit dem Thema auseinandersetzen, mit dem Abschied nehmen.
Ja, also je früher man das tut, desto besser, desto weniger macht einem ja auch Angst. Und wie ist es für dich, wieder da in Graz zu leben?
Ja, das ist wirklich, wirklich komisch. Ja. Also gestern zum Beispiel habe ich in der Stadtverkehre gelesen, da war so Vorlesetag. Und dann kommt auf einmal eine Frau rein und ich weiß, das ist die Adriana Ciaramella, meine Mittelschulfreundin, die ich einfach jetzt 38 Jahre nicht gesehen habe. Die ist noch so, wie sie war, nur halt mit grauen Haaren und geht an so einer Krücke. Und das ist total lustig oft, weil ich die Leute halt wirklich ewig nicht gesehen habe und dann wieder sehe. Das ist ja schön. Es ist nicht so einfach, wieder reinzukommen. Graz ist ja doch eine... auch wir sagen ein bisschen konservative, bürgerliche Stadt, wo man jetzt nicht so, ich vermisse schon die Großstadt, ich vermisse München und Hamburg, also es ist schon klein. Du musst sehr genau aufpassen, was du machst, es wird alles beobachtet. Wenn du in der Straßenbahn, ich weiß nicht was, also Schwarzfahren geht gar nicht, oder? Also, und es ist aber total nett, weil ich wäre immer so auch angelächelt, also wenn ich fahre immer mit der BIM, wie das in Graz heißt, zu meinem Vater raus und dann werde ich eigentlich fast jedes Mal von irgendjemandem angesprochen, dass sie ja sich so freuen, mich live zu sehen und dass sie es das so schön finden, dass ich wieder da bin und das ist natürlich schon sehr heimelig und warm und
ja.
Ich habe Möglichkeiten, ich unterrichte an der Kinderkunsthochschule, ich habe andere Möglichkeiten vielleicht darüber, dass ich Kontakte von früher habe, auch da reinzukommen in gewisse Kreise, wo ich dann auch arbeiten kann. Mhm. Ist das, also, dass du wieder zurückgezogen bist, auch ein Teil deiner Lebensveränderung nach deinem Burnout? Du hast ja auch ein Buch geschrieben, mhm. du hast ja wirklich eine Auszeit genommen, mhm. weil du gesagt hast, ich muss jetzt mal alles runterfahren. Mhm. Wie hast du sonst noch dein Leben verändert?
Ja, also ich habe so eine, ich pendel zwischen München und Graz. Ich habe mit meinem Mann einfach beschlossen, dass wir uns ein bisschen eine Trennung oder eine Auszeit geben, wo jeder mal für sich auch schaut nach 32 Jahren, wie er so weiterkommt, ohne dass man so aufeinander klebt. Ich versuche viel mehr wieder zu dem zurückzukommen, was ich auch vor den Kindern gerne gemacht habe. Also ich spiele zum Beispiel wieder Tennis oder ich gehe Tango tanzen oder ich
mache. Ja, Tango, du hast eigentlich war
eigentlich war geplant, das geplant, dass du tanzt, genau, ne? Und ich hatte extra Unterricht genommen nochmal und wollte eigentlich das meinen Fans jetzt angekündigt auf Instagram zeigen, aber das mache ich dann vielleicht nächstes Mal, ja. Keine Ahnung. Aber genau, also ich habe schon von dieser Münchner Wohnung und diesem Münchner Freundeskreis musste ich mich verabschieden und das war schon hart. Mhm. Aber die besten Freunde kommen natürlich auch nach Graz, es sind ja nur 4,5 Stunden. Und Graz bietet Möglichkeiten, gerade auch als freischaffende Künstlerin. Das ist auch immer so eine Frage, wie du, also in welchem Kreis du dich bewegst. Momentan haben wir große Schwierigkeiten, weil in der Steiermark der Kulturetat sehr eingekürzt wurde. Wir haben jetzt eine Regierung, wo gerade die freie Szene auf einmal um 2/3 weniger Unterstützung bekommt. Also da kann man auch politisch sich einsetzen und mitarbeiten und versuchen dort etwas auch in Bewegung zu setzen, was gerade dringend notwendig ist, weil es wirklich hart ist für die Kultur in Österreich. Und ja, es ist einfach eine ganz neue Lebensphase und die hat ihre Herausforderungen, aber eben auch ihre Chancen. Mhm.
Von deiner Ausstrahlung her und deiner fröhlich positiven Art würde ich sagen, es tut dir gut.
Diese ja, es tut mir ganz gut. Es tut
mein
mir
Eindruck. Ganz gut. Also der Seele Gutes tun kann man ja auf unterschiedlichste Weise. Man kann tanzen, man kann meditieren, man kann die Natur erleben und genießen. Sandra Bertocher tut genau das und sie hat immer ihre Kamera dabei. Kolja Robra hat die Naturfotografin begleitet.
Eine sanfte, magische Unruhe in der Natur. Eingefangen von der Fotografin Sandra Bartocha. Einer ihrer Sehnsuchtsorte, der Tollensesee in Neubrandenburg.
Wasser ist halt immer in Bewegung. Mal hat man Wellen, mal hat man ganz ruhig, mal hat man Spiegelungen. Mal ist es wirklich, als wenn man am Meer wäre. Ich bin ja ein Fotograf, dem es weniger um den Ort oder eine spezielle Art oder irgendwas ankommt, sondern ich nehme einfach immer das Atmosphärische in Bildern mit. Aber für mich ist Fotografie halt ganz viel Gefühl. So, und wenn ich halt nichts fühle, dann kann es auch passieren, dass ich halt einfach irgendwie erstmal 2 Stunden lang nichts mache.
Dennoch, Leerlauf kennt sie nicht. Über 4 Jahre hinweg hat Sandra Bartocha in Skandinavien ganze Landschaften zu ihren persönlichen, abstrakten Kunstwerken gemacht.
Meine Arbeit zeichnet sich nicht dadurch aus, dass irgendwas Besonderes passiert, dass ich besonders gefährliche Aktionen mache. Klar, mein Projekt über Skandinavien, da könnte ich dann irgendwas erzählen davon, dass ich auf dem Schlittenhund gestürzt bin oder so. Aber der allgemeine Zauber meiner Bilder erschließt sich für mich nicht dadurch, dass ich irgendwie was Besonderes mache, sondern dadurch, dass ich es einfach mache und sie halt dann da sind.
Rhythm of Nature lautet der Titel ihres aktuellen Buches und der ihrer Ausstellungsreihe. Die Fotografin hat schon 4-mal beim renommierten Fotopreis Wildlife Photographer of the Year gewonnen. Schon ihr Vater hat fotografiert. Benno Bartocha war in der DDR Pressefotograf. Neben den offiziellen parteipolitischen Bildern hat er auch den DDR-Alltag dokumentiert, vor allem in Neubrandenburg.
So, und hier ist dann zum Beispiel was, wo ich sage, das zeichnet halt wirklich meinen Vater als Fotografen aus. Was halt einfach ein super schönes Bild ist vom Marktplatz in Neubrandenburg und wo selbst Fotografen, die heutzutage fotografieren, gefragt haben, mein Gott, wie hat man früher so eine Nachtaufnahme hingekriegt?
Die Stadt und das Leben der Menschen hat er seit den 60er Jahren abgelichtet. Darunter zahlreiche Straßenporträts und sorgfältig arrangierte Fotos von Arbeitern in der Produktion. Oder auch einfache Beobachtungen.
Früher gab es eben das Onkel Willi, da gab es Tanzveranstaltungen, da war der gesamte Park voller Menschen, auch hier Menschenmassen.
Nach dem Tod ihres Vaters vor einigen Jahren hat Sandra Batocha angefangen, sich sein riesiges Archiv zu erschließen. Benno Batocha hat nämlich eine beachtliche Menge an Fotos hinterlassen.
Ich würde mal sagen, es sind mindestens 500.000 Negative. Es sind halt schon 150.000 Scans, die jetzt gemacht wurden.
Eine Buchreihe und eine Ausstellung gab es schon. Auch das Stadtarchiv Neubrandenburg hat Interesse an den Fotos. Doch die schiere Menge an unsortierten Bildern, oft ohne Hinweise auf Ort und Zeit der Aufnahmen, erschweren Sandra Batocha das Vorankommen. Und dann ist da auch noch der Faktor Zeit. Denn ihre eigene Naturfotografie soll ja nicht zu kurz kommen.
Tolle, wirklich tolle Bilder, finde ich. Du bist ja auch sehr gern in der Natur. Du hast das eben schon angedeutet, du wanderst auch gern. Kann man ja da auch gut.
Ich wandere total gern. Ich wandere, ich kletter auch gern. Also ich bin einfach wirklich sehr gern in den Bergen.
Und das Eisbaden, wo machst du das dann?
Also das habe ich das letzte Jahr, also ich habe das dokumentiert mit meiner Freundin, ich glaube, jeden Tag oder jeden zweiten Tag in unterschiedlichen Gewässern überall. In kalten Seen, in Bächen, in kleinen Bächen, in größeren Bächen. Auch relativ gefährlich, muss ich zugeben, auch in ein bisschen reißenderen Gewässern, weil mich das dann irgendwie auch so reizt, das ein bisschen so am Rand da halt reinzugehen. Und also ich finde das auch, das reinigt den Kopf so. Das bringt, manchmal bin ich sehr in meinem Kopf und dann hilft mir das so, in meinen Körper zu kommen und irgendwie ins Hier und Jetzt zu tauchen. Und der Körper gewöhnt sich ja dran. Also du musst so ein bisschen die Regeln einhalten. Also ich trage dann immer eine Mütze auch, wenn ich im Winter eisbade, und mache das vorsichtig. Man darf nicht zu lange reingehen. Aber es ist so eine richtige Leidenschaft von mir geworden.
Ja, hört man immer wieder, dass das dem Körper und der Seele auch gut tut.
Ja.
Und wenn du dann in Graz da ins Gewässer gehst, da steht ja nicht einer und sagt, das ist doch die Aglaia, kann ich mal ein Foto machen?
Ja, das ist tatsächlich nicht ungefährlich. Also ich habe eine Stelle, wo man mich nicht so gut sehen kann, also wo man das nicht erkennen kann. Aber ich wohne ja mitten in der Stadt und kann eben in 5 Minuten an die Mur. Und die Mur ist eigentlich kein Badegewässer. Deswegen sagen schon ein paar Leute hier, aber es ist... sie ist mittlerweile viel sauberer und ich gehe auch nur kurz rein und es ist einfach so, es tut mir einfach so wahnsinnig gut und ich habe da einen Punkt zwischen zwei Brücken, wo ich von den Bäumen geschützt bin, wo mich einfach keiner wirklich sehen kann. Also ich gehe ganz ordentlich im Badeanzug oder im Neoprenanzug, aber genau, da hat mich noch nie jemand gesehen. Wenn die natürlich rausfinden würden, wann ich wo gehe, könnten sie natürlich irgendwie die Paparazzi fotografieren, aber das... habe ich irgendwie keine Angst davor.
Nee, das sagen wir, sagen auch nicht, wo das ist. Du hast ja auch ein ganz interessantes Erotikprogramm, also erotische Texte. Was sind das genau für
Genau, ich habe ein neues Programm mit einem ganz tollen Akkordeonspieler, mit dem Christian Bakanitsch. Und es ist so, sind erotische Texte quer durch die Weltliteratur. Also das fängt an mit Sappho, 300 vor Christi, und geht weiter über alle möglichen Autoren bis hin zur modernen Literatur. Und es geht um erotische, ich habe da so Abstufungen, je nachdem, wo ich das lese, wie deftig das wird. Also es gibt sehr unterschiedliche, wie soll ich sagen, also ja, man muss mal ein bisschen sich zurückhalten, je nachdem, in welchem Rahmen. Aber das macht mir einen großen Spaß und es wird mit dem Akkordeon irgendwie so schön ergänzt, wenn das irgendwie dann auch leidenschaftlicher wird oder sinnlicher wird. Und genau, das damit touren wir so ein bisschen durch die Lande, der Christian und ich. Und es ist, also ich finde sehr schön, mit Programmen zu den Leuten aufs Land zu kommen oder in kleinere Städte zu kommen, gerade dorthin zu kommen, wo sie sich vielleicht normalerweise Kultur nicht so leisten oder wo sie nicht in die großen Städte reinpendeln können, um dort Kultur zu genießen. Also die Kultur zu den Menschen zu bringen, finde ich einfach schön.
Ja, und du bist ja auch mit deinem Buch immer noch, du hast ja das Buch
mit meinem Buch sehr erfolgreich unterwegs. Ja. Das ist nicht nur über das Burnout, das ist eigentlich so meine Geschichte, meine Herkunft, viel über meinen Beruf, auch die Schattenseiten und Sonnenseiten der Schauspielerei und eben auch über diese Krise, wie ich da reingerutscht bin und wieder rausgekrabbelt bin. Und damit ist es ganz schön, das biete ich an, auch Buchhandlungen. Das ist wirklich eine große Bereicherung, sagen die Leute danach oft, weil ich biete danach, diskutieren wir immer über psychische Gesundheit und über Angst. Und die Menschen erzählen dann von sich und öffnen so ein bisschen ihr Herz, wenn ich unterschreibe die Bücher, dann erzählen sie von ihren Geschichten. Und das ist immer, ich mache da so eine Stunde Diskussion meistens danach.
Also, so lange?
Ja, kommt drauf an. Meistens wird es sehr intensiv. Und das kommt sehr gut an, weil die Leute einfach dann eben das Gefühl haben, sie erfahren, jemand, der in der Öffentlichkeit steht, steht dazu, dass er Probleme hatte. Mhm. Und dann trauen sie sich auch zu sagen, ich habe Probleme. Und es geht ja darum, dass man es enttabuisiert, dieses Thema psychische Gesundheit. Und sagt, man den Leuten Mut macht, darüber zu sprechen und zu sagen, ich habe auch ein Problem gehabt, ich habe auch Angst gehabt, ich habe auch Panik gehabt. Und wie sind sie damit umgegangen, wie gehe ich damit um? Und es gibt so viele Möglichkeiten, aber man muss die Scheu überwinden, die Scham überwinden, darüber nicht sprechen zu wollen. Und das glaube ich, da helfe ich den Leuten durch diese Lesung und diese Diskussion.
Ja, glaube ich auf jeden Fall. Der Bedarf ist sehr groß.
Der Bedarf ist riesengroß und die Ängste werden immer größer. Ich meine, wie kippt gerade unsere Welt? Wie kippt gerade alles das, woran wir gedacht haben, dass sich nie verändern wird? Auf einmal wird es in Frage gestellt und auf einmal kippt die Demokratie und kippt. Und die Leute, die Ängste werden groß und ein Forum, wo man über Ängste sprechen kann, ist, glaube ich, ganz wichtig.
Wie ist das mit deinen Söhnen? Also für junge Menschen ist das ja auch nicht so einfach, mit der Zukunft entgegenzublicken.
Finde ich auch. Ich habe mit meinem großen Sohn jetzt diskutiert über das Kinderkriegen und er hat gesagt, Mama, ich bin gerade nicht mehr sicher, ob ich in diese Welt tatsächlich Kinder setzen will. Also gerade ist das ein, also das war ja auch noch nie da, diese...
Da sind sie.
Foto, genau, das ist ja lange her, da sind wir im Zirkus. Mhm. Ich hoffe, dass er seine Meinung wieder ändert. Ich hätte nämlich sehr gerne Enkelkinder. Aber, und der Kleinere ist so ein Lebenskünstler, der macht sich darüber, glaube ich, noch nicht so viele Gedanken. Aber die sind schon beide sehr politisch, beide sehr kritisch, beide eher links, würde ich mal sagen. Mhm. Sind sehr, also kümmern sich sehr, also sind sehr interessiert an dem, was so passiert in der Welt und machen sich viele Gedanken. Und es ist also für junge Leute gerade tatsächlich... Wenn man so darauf schaut, was auf sie zukommt, das ist ja wirklich eine Herausforderung.
Nicht so leicht. Ein im weitesten Sinne politisches Thema hat ja auch der Film, der in der ARD gelaufen ist, gerade der ja in der Mediathek noch zu sehen ist. Mhm. Eigentlich sollten wir, da bist du, das ist wieder eine ganz andere Rolle, du bist eine Spielzeugfabrikantin. Ne?
Nein, das ist großartig. Die Rolle habe ich so gerne gehabt. Ich bin eine bitterböse, hinterfotzige, durchtriebene, geldgierige Spielzeugfabrikantin, die... schwachsinnige Roboter und alle möglichen Sachen aus Plastik und was die Welt nicht braucht, herstellt und sich anlegt mit dem Thomas Mraz, der das Buch ausgeschrieben hat, ein sehr geschätzter Kollege, der eben eine Gruppe gegen diese Spielzeugmafia gebildet, also bildet mit anderen Eltern und die geraten aneinander und meine Rolle ist wirklich so eine von denen, die ich, also je älter ich werde, desto lieber spiele ich einfach auch diese Figuren, die die Faustdick hinter den Ohren haben eine ist die und das Ganze ist eine Satire auch auf diese wirklich absurde Welt auch der Spielzeughändler. Also es gibt ja wirklich viele Kinder, die so zugeschüttet werden mit Spielzeug, dass sie sich gar nicht mehr entscheiden können, mit was sie zuerst spielen sollen, was ein Verbrechen ist, finde ich. Also abgesehen von den Handys und Spielzeugkonsolen und ich weiß nicht was, Computern, haben sie ja auch alle anderen möglichen Sachen, wo ich Kinderzimmer erlebe, die einfach, finde ich, eine Zumutung für die Kinder sind, weil sie einfach überfordert sind. Man sollte Kindern wenige Sachen schenken und man sollte schauen, dass die einfach viel mit ihrer Fantasie arbeiten und dass sie irgendwie nicht so zugemüllt werden. Und gerade auch bei Eltern, die sich trennen, passiert das oftmals. Das habe ich auch im engeren Freundeskreis erlebt, dass die Kinder eben dann so viel kriegen, dass sie gar nicht mehr wissen, wo sie zuerst hingreifen sollen.
Das ist halt eine Kompensation. Ne? Und die Kinder wissen gar nicht, können ja nichts dafür. Genau. Also ist eine schöne Gesellschaftssatire, gibt es immer noch in der ARD-Mediathek. Deine Kinder nehme ich mal an.
Österreichischer Humor.
Ja, ist nicht der schlechteste.
Ja. Das ist das Beste eigentlich.
Ja, deine Kinder haben wahrscheinlich nicht mit Plastikspielzeug gespielt.
Also es ist lustig, es ist auch das Klischee, aber meine Kinder waren tatsächlich im Waldorf-Kindergarten.
Ah, okay.
Und haben mit Wurzeln und selbst gehäkelten Stricken und allen möglichen sehr lange tatsächlich damit gespielt, waren ganz viel im Wald, haben ganz viel Hütten gebaut und Räuberhöhlen und Zwergennester. Und natürlich sind sie dann irgendwann auch auf eine andere Schiene gekommen. Aber ich glaube, diese ersten Jahre waren wirklich sehr naturverbunden. Das sagen die mir auch, dass sie dafür dankbar sind. Und wenn man die Möglichkeit hat, ist das toll.
Ja, sollte man wirklich Kindern angedeihen lassen. Ein bisschen Gespür für die Natur, besser als Plastik. So, wir haben noch was Leckeres für Sie. Zora Klipp macht Spargel-Kartoffelsalat.
Moin und hallo. Von mir gibt es heute ein richtig schönes Frühlingsrezept. Wir machen einen Spargel-Kartoffelsalat. Und das Besondere an diesem Rezept ist, dass das ganze Gemüse im Ofen gegart wird. Super lecker. Wir starten jetzt als allererstes mal mit einer Marinade für unsere Kartoffeln. Die müssen nämlich zuerst in den Ofen. Später kommt dann noch der Spargel dazu. Und dafür brauchen wir jetzt erstmal ein bisschen Olivenöl, ein bisschen Dijon-Senf. Wer mag ein paar Chiliflocken? Ich mag's, wenn es zwischendurch so ein bisschen spicy ist. Salz natürlich, ist ganz klar. Pfeffer und gemahlenen Knoblauch. Ich habe jetzt hier einfach eine Zehe, die kommt auch hier über die Reibe. Und da kommen jetzt die Kartoffeln dazu. Ich habe hier Drillinge mit Schale und die habe ich einfach der Länge nach in Scheiben geschnitten. Ihr könnt das natürlich schneiden, wie ihr wollt. Ich finde diese Scheiben einfach recht hübsch und wenn sie so dünn sind, garen sie natürlich auch schneller. Und die werden jetzt einfach damit mariniert. Die kommen jetzt aufs Backblech und gehen schon mal in den Ofen. Die Kartoffeln brauchen natürlich länger als der Spargel. Deswegen schiebe ich sie jetzt schon mal am Anfang rein. Und den Spargel geben wir dann einfach später dazu. Und die garen jetzt bei so ungefähr 200 Grad für, ich würde mal sagen, 12 Minuten. Wir brauchen jetzt erstmal eine Mayonnaise als Basis für unsere Remoulade. Und die mache ich nicht auf Eibasis, sondern mit Milch, weil man da keine Probleme mit der Haltbarkeit hat. Man kann das im Sommer gut zum Grillbuffet stellen und ist natürlich auch für Schwangere geeignet. Das ist super. Und jetzt lassen wir ganz langsam einfach Öl hineinfließen. Und dann sollten wir hoffentlich gleich eine schöne Emulsion haben. So, jetzt kommt dazu feingeschnittene Gewürzgurken, kleine Zwiebelchen und gehackte Kapern. Ich habe hier Petersilie, Estragon, Kerbel und ein bisschen Dill. Wer möchte, kann das Ganze noch ein bisschen leichter machen, indem er etwas Joghurt dazu gibt. Und zum Abschmecken kann man auch immer noch richtig schön so ein bisschen Gurkenwasser dazugeben. So schön süß-säuerlich. Fertig ist die Remoulade. Wir widmen uns jetzt dem Spargel. Und jetzt habe ich hier so schöne mundgerechte Stückchen und die kommen jetzt in die Schüssel, in der ich vorhin auch schon meine Kartoffeln mariniert habe. So, da geben wir jetzt einfach noch mal ein bisschen Olivenöl drauf und ein ganz bisschen Salz. Vermengen das. Und ein besonderer Tipp, ein bisschen Honig dazu. So, hier sieht man jetzt schon so richtig schön, wie die Senfkörner und die Kartoffeln so langsam anfangen zu knuspern und Farbe zu bekommen. Und jetzt geben wir einfach den Spargel dazu. Und das geht jetzt nochmal für ungefähr 6 Minuten in den Ofen. Ich habe jetzt hier zum Finishen noch ein paar Zutaten. Radieschen kennt man, wachsweiche Eier schmecken einfach richtig toll, auch zu Spargel und Kartoffeln. Und Portulak, das ist ein Salat, erinnert vom Geschmack so ein bisschen an Kopfsalat. Sehr, sehr ansprechend und ich dachte, das ist einfach mal was Neues. Und jetzt haben wir alles fertig, wir können anrichten. Eigentlich ist es ein Kartoffelsalat wie bei Oma. Wir haben eine Remoulade, wir haben Kartoffeln, Eier, Radieschen, Gewürzgurke. Doch ist alles anders. Ich habe das Gemüse in den Ofen geschoben, ein bisschen Spargel dazu. Das Ganze kann man sich jetzt selber nämlich so ein bisschen durchmengen. Fertig ist der Salat. Das schmeckt, sage ich euch. Also, tschüss, bis nächste Woche.
Herrlich. Ich liebe es, wie sie am Ende immer ihr Essen
probiert. Ja, ihr eigenes Essen.
Und es gerne mag. Das wäre sehr lecker. Was isst du denn, Kenny? Ich meine, die österreichische Küche ist da auch berühmt.
Also die steirische Küche ist berühmt für Käferbohnensalat, Kernöl. Eigentlich hätte ich eins mitbringen sollen. Das nächste Mal bringe ich eins mit, das tut mir leid. Weil eigentlich ist es, wenn man aus der Steiermark kommt, muss man eigentlich Kernöl mitbringen. Das ist so ein ganz dunkles, sehr reichhaltiges Öl aus Kürbissen, ja. Kürbiskernöl, was man wirklich wunderbar überall drüber machen kann. Es gibt da auch in den Cafés gibt's Eierspeis mit Kernöl zum Frühstück. Und das esse ich sehr gern. Ich esse gern Krautwickel, ich esse gern Krautsalat, ich esse gern, es gibt schon auch fleischlastig, die steirische Küche. Aber ich esse auch gern Fleisch. Ich muss glutenfrei essen, dadurch kann ich nicht so gebackene Schnitzel essen, aber ich esse dann so. Fleisch in einer anderen Form. Und,
aber du kochst nicht so gern selber, du isst Essen.
Ja, Also meine Mutter hat mir das nie so beigebracht. Und also ich koche, nein. Also ja, also wenn ich jemanden sehr gerne habe, dann hole ich mir ein Rezept und dann koche ich mit Liebe ein Gericht. Aber dieses tägliche, unterschiedliche Kochen, das liegt mir nicht so.
Kannst du dir eigentlich vorstellen, mal wieder nach Norddeutschland zu kommen? Weil das ist ja so ein Sehnsuchtsort für dich. Ja, hast du ja selber gesagt, auch Hamburg. Als Wohnort vorstellbar, aus Graz also, mal wieder weg?
Ja, ich kann mir das schon vorstellen, aus Graz wieder wegzugehen. Wir waren mit unserem kleinen Sohn immer dann so auch an der Nordsee und an der Ostsee und haben diese Ausflüge gemacht und waren da Ewigkeiten wandern. Und das hat schon eine große Faszination für mich als Binnenländerin, dieses Tor zur Welt, wo man ja immer das Gefühl hat, in Hamburg geht das so, fahren die Schiffe in die große, weite Welt hinaus und so. Also ich kann mir durchaus vorstellen, hier wieder zu leben. Allerdings glaube ich, brauche ich irgendwie so einen Zufluchtsort in Österreich, wo ich dann im Winter Skifahren gehen kann und so. Also die Winter in Hamburg sind eine Herausforderung.
Gut, also dann vielleicht mal pendeln. Ja. Wir schauen mal, wo du leben wirst, wenn du das nächste Mal
kommst. Genau, ich bin immer für Überraschungen gut.
Vielen Dank, Aglaya, für den schönen Besuch hier. Morgen kommt Christoph Kramer, kennen Sie natürlich, Ex-Fußballprofi, hat einen Roman geschrieben, Bestseller, sofort auf Platz 1 der Bestsellerliste, beeindruckend. Jetzt kommt Ihr Landesprogramm, schönen Abend noch. Danke fürs Zuschauen.
Das Gäste auf dem roten Sofa, täglich um 18.45 Uhr im NDR-Fernsehen.